Danke, voll lieb, Mario. Ja, ich hatte einen Bibelschullehrer, der war ziemlich streng und ist leider auch viel zu früh verstorben. Der hat, wenn wir junge Pastoren gepredigt haben und wieder mal erzählt haben, was wir alles durch Gott bewirken, dann hat er nach der Predigt gesagt, ich mach's ganz kurz, das war ziemlich viel Micha und wenig Jesus. Ihr müsst mehr Jesus predigen und weniger Micha. Und aber heute Morgen mache ich mal eine Ausnahme. Und ich hoffe, er verzeiht es mir, der Bibelschullehrer. Also ihr müsst die Predigt von 2 Wochen oder vor 2 Wochen hören, die ich gehalten habe. Die war so tief, die war so essentiell, die war so in dem Thema drin, dass wir heute nochmals vertiefen. Und wenn ihr die hört nochmals, dann tut ihr ja mir nichts Gutes, sondern euch etwas Gutes, okay? Weil mich setzt da heute nochmal drauf auf und du kannst gerne die erste Folie schon einblenden. Es geht darum und ging letztes Mal darum, eine Tiefe ruft die andere Tiefe, Gott mit dem Herzen wahrnehmen. Und wir hatten letztes Mal behandelt, wer sich selbst nicht wahrnehmen kann, wer keinen Zugang hat zu seinem eigenen Herzen, der kann Gott gar nicht wahrnehmen. Weil Gott ist Geist und die Kommunikation geht immer ausschließlich über unsere Herzen. Und deshalb hört die Message doch mal an, heute gehen wir noch mal eine Stufe weiter. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich bin natürlich auch geübt im Wort Gottes und ich weiß, dass die Bibel unterscheidet zwischen Seele, Leib, Körper, Geist, Emotion, Wille, Verstand. Aber neuzeitliche Theologen haben gesagt, hey, das verwirrt uns manchmal so sehr in Predigten, Geist, Wille, Seele, sprecht einfach vom Herz. Weil so oft, vor allem im Alten Testament, ist einfach dieser Begriff dein Herz. Es geht um unser Herz. Eine Tiefe ruft die andere. Ein Ausspruch aus Psalm 42, der ist nicht von David, auch nicht von Asaph, sondern von den Söhnen Korachs. Und hört mal hinein in diesen Psalm, was es bedeutet, wenn eine Tiefe die andere Tiefe ruft. Wie der Hirsch lechzt. Habt ihr schon mal eine Hirschkuh schreien gehört? Da erschrickt man. Deine Seele schreit vielleicht heute Morgen und dir ist es gar nicht bewusst. Aber unsere Seele schreit unaufhörlich nach frischem Wasser. Oh Gott, sie schreit nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe? Das ist gemeint, dieser Herzensschrei, eine Tiefe in dir drin ruft zu der anderen Tiefe. Gott mit dem Herzen wahrnehmen. Ich erzähle uns, bevor wir ins Wort Gottes hineingehen, noch eine Geschichte. Als ich so am Anfang meines Dienstes war, habe ich nebenher noch ein bisschen Worship geleitet mit der Annette zusammen, war ein ganz passabler Lobpreisleiter. Und ich war dann eingeladen auf eine Konferenz. Ein Freund von mir hat die komplett bezahlt aus Schottland und war eingeladen bei der Vineyard-Konferenz. Vineyard war damals so das Zentrum des Wirkens des Heiligen Geistes. Und sie hatten wahnsinnig gute Lobpreisleiter und Musiker. Und dann war ich so auf der Konferenz und einer meiner Lieblingslieder, der am meisten Salbung hatte, war das Lied Majestät. Das kennen vielleicht einige Ältere noch. Majestät, herrliche Majestät. Das war immer der Moment im Gottesdienst, wo plötzlich alle aufgestanden sind. Weil du musstest nicht sagen, weil das Lied so eine Salbung transportiert. Und dann dieser einfache Refrain, hebt ihn hoch, hebt ihn hoch. Wisst ihr, eine Sache, viele Dinge zu bekennen und zu singen, aber einfach Gott anzubeten, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Was hat das jetzt mit der Konferenz zu tun? Da kommt ein älterer Mann nach vorne, also älter aus meinem Blickwinkel, ein bisschen älter als ich, der war so Mitte 60, 67, und der stand vorne, so Anzug, Krawatte und dann noch ein Polunder drüber und Jackett. Ich denke, wow, mitten bei Vineyard, die laufen ja mit Ohrringe rum und alle so Brusthaare raus und kurze Hosen. Und da stand dieser Typ vorne und ich wusste nicht, wer das war. Und dann dieser ältere Mann mit 67 fängt an, dieses Lied zu singen. Hebt ihn hoch, der hat so gesungen und normalerweise ist es peinlich, wenn ältere Leute so wie ich singen, aber es war nicht peinlich. Plötzlich stand die ganze Gemeinde auf, über 3000 Menschen. Die Vineyard-Musiker sind natürlich ganz schnell an die Instrumente und hat gesagt, ich brauche kein Instrument, chillt mal. Bei mir geht's ohne. Und 3000 Leute sangen, hebt ihn hoch, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Es ging 10 Minuten lang. Warum erzähle ich euch das? Ich blende euch das mal durch. Weil der Gastredner auf der Konferenz war Jack Hayford, den ich gar nicht kannte. Und dieser Jack Hayford hat dieses Lied Majestät geschrieben. Und da habe ich gemerkt, was ein Lied, das Salbung hat, für einen Impact haben kann. Und dann bin ich in der Pause zu meinem Freund aus Schottland und habe gesagt, warum, wenn ich Lobpreis leite, habe ich nicht diesen Impact wie dieser ältere Herr auf der Bühne? Und dann sagte er etwas zu mir, was ich mein Leben lang nicht mehr vergessen habe. Er sagte, Micha, Jack Hayford steht in einem tieferen Wasser als du. Er steht in einem tieferen Wasser der Gegenwart, der Herzensbeziehung zu Gott als du. Und dann fragte er mich, und Annette kennt ihn, hat so einen schottischen Akzent, Micha, möchtest du auch nicht mehr in dieses tiefe Wasser hineingehen? Und ich sag, wie geht das? Und hat er gesagt, lies Hesekiel Kapitel 47, wo es heißt, von diesem Strom, der im Tempel und aus dem Tempel heraus fließt. Und ich habe damals 1997 in Anaheim in einem coolen Hotel, das er mir bezahlt hat, habe ich meine Knie gebeugt und habe gesagt, Heiliger Geist, zieh mich tiefer in diese Herzensgemeinschaft. Vielleicht schaffe ich es nicht. Ihr seht, Jack Hayford ist gestorben vor ein paar Jahren. Vielleicht werde ich nicht so tief im Wasser stehen wie er, aber ich möchte so tief wie möglich in deinem Herz sein. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters, zieh uns da hinein. Hesekiel 47, ich habe ein Bild ein bisschen hinterlegt, dass ihr euch das vorstellen könnt, so aus der Kinderbibel. Es heißt, dass der Mann, man weiß nicht genau, war es eine Theophanie, eine Offenbarung von Gott selber, war es ein Engel, auf jeden Fall eine Erscheinung kommt zu Hesekiel und es heißt, dieser Mann brachte mich zum Eingang des Tempels und unter der Türschwelle sprudelte Wasser hervor. Wisst ihr, das ist das, warum wir alles machen, warum wir es machen, dass hier ein Wasser anfängt zu sprudeln. Und ich war vor kurzem in einer unserer Gemeinden, Gottesgemeinden, habe gesagt, wenn das Wasser nicht mehr sprudelt, macht man vorübergehend zu, vorübergehend geschlossen. Wir müssen sicherstellen, dass diese Quelle lebendigen Wasser seiner Gegenwart fließt, oder? Und dann heißt es, sie floss am Altar vorbei. Deshalb hatte ich als Kind immer so eine Vorstellung, dass hier vorne ein ganz geheiligter Raum ist, den wir Altar nennen, beim Aufruf, weil ich einfach gedacht habe, hier sprudelt das Wasser stärker. Vielleicht ist es auch so, weil oft Anbetungsmusik, gesalbte Leute vorne stehen, die diese Quelle nochmal ein bisschen befeuern. Und der Mann führte mich hinaus und ich sah, wie dieses Wasser vom Tempel hinausfloss. Jetzt schon mal den ersten Punkt, wo wir anhalten. Wir haben doch die Vorstellung, dass so ein Wasser hinein in den Tempel fließt und alle Menschen hineinreißt, dass sie gar nicht anders können, als Teil unserer Community zu werden, oder? Aber Gott hatte eine andere Idee. Er möchte, dass durch dich und mich das Wasser hinausfließt. Und die Wahrheit ist sogar, je mehr sich das Wasser vom Altar entfernt, desto tiefer wird es. Das Wasser floss hinaus und der Mann hatte eine Messschnur. Wow, der war ganz schön gewissenhaft. Und er maß 500 Meter. Und dann sagte er, Hesekiel, Menschensohn, geh in dieses Wasser. Und es reichte mir bis zu den Knöcheln. Wow. Kennt ihr die, die im Freibad oder so im See immer so mit den Knöcheln reingehen? Aber dann sagte dieser Mann, Hesekiel, geh weiter. Und er maß nochmals 500 Meter. Und es reichte mir bis zu den Knien. Die Profis kennen die Bibelstelle. Aber dem war es nicht genug. Nochmals forderte er mich auf und er maß nochmals 500 Meter. Jetzt ging es mir bis zur Hüfte. Ja, das ist der Moment, das beobachte ich immer mit Lächeln, so im Freibad oder so, wenn man schon bis hier drin ist, dann regelt man sich, man denkt, man kommt wieder raus. Du musst ganz hinein. Und dann maß er nochmals 500 Meter. Jetzt war dieses Wasser, dieses Rinnsal zu einem Fluss geworden. Kein Bächle wie da hinten. Das war ein Fluss. Und er sagte hier, ich konnte es nicht mehr durchqueren. Es war so tief, dass ich nur noch darin schwimmen konnte. Ja, genau das war die Absicht, oder? Es ist, wir so tief in die Gegenwart Gottes eintauchen, dass unsere Herzen in diesem Fluss seiner Gegenwart einfach mitschwimmen. Und dann hat Gott oder dieser Mann eine Frage und sagte, Hesekiel, hast du das kapiert? Hast du das verstanden? Hast du das gesehen? Und Hesekiel sagt, naja, so halb. Und dann gibt es eine kurze Erklärung, die dann in der Offenbarung nochmal aufgegriffen wird. Dieser Strom ist zur Heilung der Nationen. Und an seinem Ufer entsteht ständig Frucht. Dort, wo wir in der Gegenwart Gottes so tief drinstehen, wie dieser Jack Hayford, da entsteht Frucht durch unser Leben. Und dieser Strom, Hesekiel, wird das Tote Meer durchfließen. Und in einem Moment wird sich alles umwälzen und es wird wieder Leben darin sein. Und dieser Strom wird auch in der Ewigkeit der Strom sein, aus dem wir nehmen, aus der Fülle und von diesem Strom immer wieder nehmen. So, die Frage ist heute Morgen, wie tief bist du in dem Strom? Wie tief ist dein Herz in Gottes Herz? Wisst ihr, es ist nur ein Sinnbild, dieser Strom letztendlich für unser Herz, dass wir uns das plastisch besser vorstellen können. Ein Ausspruch, der mich sehr anteasert, der mich sehr bewegt, ist, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Nicht aus der Bibel. Ja, so wie manche Sprüche, die wir so sagen, ist aus der Bibel. Nee, das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Aber der hat manchmal auch gute Dinge gesagt. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und wenn es aus der Tiefe deines Herzens kommt, wirkt es auf andere auch tief. Ich war habe es extra wegen Olli eingebaut. Jetzt sagt er mir heute Morgen, der Olli Gößler, dass er predigt in Geislingen. Ich war an dieser Stelle mit ihm vor vielleicht 3-4 Wochen. Das ist eine Badestelle außerhalb von Bad Säckingen. Dort ist der Rhein noch nicht so verunreinigt, dass man nicht mehr drin schwimmen kann. Da kommt er aus dem Bodensee raus. Und wir sind da einfach so blauäugig mal. Da seht ihr, da gibt es so eine Treppe, da sind so ein paar, die da drin sind. Aber in dem Fluss schwimmt man nicht. Da geht man nur rein, weil ich habe es getestet. Wenn du reingehst und du schwimmst gegen den Strom, dann bleibst du auf der Stelle. Und da habe ich losgelassen und dann haben sie hinterhergerufen, jetzt müsst ihr sie da 200 Meter rechts. Und dann kommt jemand und nimmt sie raus. Warum? Dieser Strom nimmt dich nicht gewaltsam, man sieht es nicht. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht jemand, der dich packt und der dich dann irgendwo hinschwimmen lässt, sondern es ist ein Sog, dem du dich hingibst. Aber wenn du in diesem Strom drin bist, dann ging es ab. So, ich habe gesagt, das ist nur ein äußeres Bild von einem Herz. Und jetzt schauen wir doch mal ein bisschen unser Herz an. Die Bibel sagt, ein feines und ein gutes Herz bringt viel Frucht. Kennt ihr, oder? Soll ich euch sagen, wie viel Frucht sogar? Hier heißt es, dass der Same, also das Wort Gottes und der Heilige Geist, so eine Power hat, dass unser Herz 30, 60 oder 100-fach Frucht bringen kann, ihr Mathematiker. Das ist 3.000, 6.000 oder 10.000% Rendite. Unsere Politiker werden froh, bei den Zahlen, oder? 30, 60, 100-fach. Und dann aber sagt Jesus, ich habe ein kleines Problem. Mein Wort hat die Kraft, der Heilige Geist hat die Power, aber dein Herz ist wie ein Ackerfeld Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis von diesem vierfältigen Ackerfeld, dass nur ein Viertel in unserem Herzen Frucht bringt und 75% bringen keine Frucht. Wow, ein Viertel ist von Schwabe, ist ja ausreichend, oder? Trink abends auch ein Viertel manchmal, gell? Aber Jesus sagt, hey, eigentlich ist dieses 30, 60, 100-fach dazu gedacht, dass dein Herz nicht nur in manchen Bereichen Frucht bringt, sondern dass du ganzherzig fruchtig bist. Und dann lehrt Jesus und sagt, es gibt Menschen, da fiel dieser Same auf den Weg. Also, ich sag's mal so, knapp daneben ist auch daneben, so knapp neben unser Herz. Und die Vögel kommen und picken's auf. Ich sag's mal neudeutsch, heute kommt ein bisschen Same und du gehst raus, alles wieder weg. Die Vögel haben es weggepickt. Weißt du, das sind die Menschen, die immer nur bis zu den Knöcheln im Wasser sind des Heiligen Geistes. Oh, war das schön. Und dann geht man raus, alles wieder weg. Oberflächlich. Wisst ihr, ich sag's mal so, ich bin ein Fan von Aufrufen im Gottesdienst. Und Annette weiß das schon, vielleicht war es unseren Kids auch peinlich. Ich habe in jedem Gottesdienst ein Angebot gemacht, dass Leute drauf reagieren können. Warum? Die, die ihr bei Leadership dabei seid, ihr wisst es, es ist eine empirische Studie, dass wir innerhalb von 72 Stunden reagieren müssen, wenn uns etwas anspricht, weil dann ist die Kraft da, die Bibel nennt es ein Momentum, ein Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du nicht drauf reagierst, spätestens nach 72 Stunden sinkt die Chance auf 0 bzw. 1%, dass du auf das, was du gehört hast, angemessen reagierst. Weißt du, ich bin auch nicht irgendwie aufgestanden als Elfjähriger, habe gesagt, glaub, heute bekehre ich mich mal. Oh, heute habe ich voll Bock, dass ich Jesus Christus mein Leben anvertraue. Nein, es war ein Momentum, ein Wirken des Heiligen Geistes und ich habe darauf reagiert. Und die Bibel sagt ganz oft heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, macht eure Herzen nicht hart, sondern wenn das Wort Gottes kommt, dann ergreift die Chance und die Kraft, die drinsteckt, zur Veränderung. Also heute, nicht morgen. Unser Pastor früher in Denkendorf hat immer gesagt, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Kennt ihr das? Man schiebt alles auf die, ja, da, mal, wenn ich Zeit habe. Wisst ihr, wir müssen nicht bei jedem Aufruf so nach vorne rennen oder in jedem Gottesdienst. Aber ich hatte ein paar, das gibt's bei euch nicht, aber ich kann darüber reden. Bei uns in Ditzingen gab es ein paar, du hast 30 Jahre lang gepredigt und die haben nie auf irgendeine Predigt auch nur annähernd reagiert. Ja, ganz tief im Herzen vielleicht, das sehe ich ja nicht. Aber manches Mal hilft es uns, wenn wir es äußerlich tun. Ich habe immer so gesagt, die sind total resistent. Und einen, den habe ich mal angesprochen, habe gesagt, hey, predige ich eigentlich so schlecht oder hörst du nichts? Du reagierst gar nie. So, und bevor der Gottesdienst hat schon das Abschlusslied kommt, wupp, war er draußen im Auto. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich komme nur meiner Frau zuliebe. Ich so, wow, cool, dass du kommst, aber ich weiß nicht, ob du deiner Frau zuliebe in den Himmel kommst. Du musst irgendwo mit deinem Herzen das mal festmachen. Und Jesus sagt hier, hey, verstockt eure Herzen nicht, wenn so ein Kairos-Moment entsteht, dann seid hellwach, dann reagiert, weil wenn ein Kairos-Moment kommt, das heißt eine bestimmte Zeit, dann ist ein Wirken des Heiligen Geistes dahinter. Das Zweite, was Jesus sagt, manches von diesem Samen fiel auf felsigen Boden. Es brachte relativ schnell Frucht, aber es konnte keine Wurzel schlagen. Erinnert euch noch die Leute, die bis zu den Knien drin sind? Oh, es fühlt sich schon an, ich bin im Wasser. Nee, du bist nicht ganz im Wasser. So, das Wort Gottes kommt, bringt schnell Frucht, aber es irgendwie hat keine Nachhaltigkeit. Und was dieser Same braucht, ist geistliche Nachhaltigkeit. Deshalb heißt es in der Apostelgeschichte, dass wenn die Apostel gelehrt und gepredigt haben, dass die Leute unter der Woche das nochmal vertieft hatten und dort ist dieses Wort Echo. Sie prüften es mit ihren Herzen ab und das Wort prüfen ist dort ein Echo. Als ich predige, wow, und unter der Woche kommt das Echo, wow, das probiere ich aus, das mache ich. Dann wird dieses Wurzelwerk tiefer und tiefer. Ich sag's mal so, bei Jugendlichen habe ich vor kurzem gesagt, ihr wisst wahrscheinlich, was Vorglühen ist, oder? Also so, man glüht schon mal vor. Bei der Bibel geht es um Nachbrennen. Hey, vorgeglüht haben wir genügend jetzt, oder? Der Heilige Geist fließt, aber ihr müsst nachbrennen, ihr müsst es vertiefen. Wisst ihr, damit es auch vertieft werden kann, müssen wir uns ganz fest vornehmen, wir lassen uns nicht ablenken. Wie oft haben wir als junge Eltern damals, als junges Pastoren-Ehepaar gesagt, Schatz, wir müssen wieder mehr miteinander beten. Du nimmst dir es vor und stehst montags auf und der Kühlschrank ist kaputt. Das Auto springt nicht an. Kennt ihr das? Oder man sagt, hey Schatz, wir beten wieder miteinander, wie Obelixe, gell Mario? Und dann plötzlich streiten wir anstelle, dass wir beten. Und irgendwann habe ich mal einen Epheserbrief gelesen, wir aber kennen, Luther sagt, die Listen des Feindes. Und ihr Griechisch-Experten, dort heißt dieses Wort im Deutschen oder im Griechischen genau gleich, wir kennen die Schemata des Teufels. Es ist ein Schema. Wenn du dir heute was vornimmst, garantiere ich dir, er will dich morgen ablenken und zieht deine ganze Aufmerksamkeit weg auf den Kühlschrank, auf den Streit, auf irgendwas. Wisst ihr, als Paulus das geschrieben hat, hat er dieses Bild ja von dieser Waffenrüstung. Und die Haupttaktik, wenn eine Stadt angegriffen wurde, war, die Feinde sind gekommen, sie haben feurige Pfeile abgeschossen. Und dorthin, wo sie geschossen haben, war überhaupt nicht die Aufmerksamkeit, sondern was haben die Leute gemacht? Sie haben sie umgedreht und sie haben überall Brandherde gelöscht. Und dann konnten sie einfach durch die Stadttore hineinmarschieren. Und das versucht der Teufel mit Menschen, die nur oberflächlich Dinge in ihrem Herzen tragen. Er möchte dich ablenken. Hey, aber wir sind the brain. Wir sind doch schlau, oder? Wir lassen uns doch nicht ablenken. Und ich möchte dir mitgeben, wenn dich heute was anspricht, lass dich heute Mittag, lass dich morgen, lass dich am Dienstag nicht ablenken, sondern Paulus sagt, bleib stehen und halte fest, das, was dir am Sonntag gegeben wurde. Gib es nicht wieder her. Unser Herz kann aber auch ein bisschen hart werden durch Lebensschrammen, durch Verletzungen, durch Dinge, die man über dir ausgesprochen hat, wo vielleicht nicht so cool waren, durch Erfahrungen. Aber weißt du, es gibt eine ganz einfache Gleichung. Für dein Herz bist nur du verantwortlich, niemand anders. Nicht dein Pastor, nicht dein Kleingruppenleiter, nicht jemand vom Ministry-Team, für dein Herz bist nur du verantwortlich. Und wir machen heute Mittag noch einen Besuch bei einer Person, die wir sehr schätzen, auch enge Verwandtschaft von mir. Und dieses Mädchen hat ein paar Erfahrungen gemacht, ja auch innerhalb der Church, der Gemeinde, die nicht so cool waren, die sie ganz tief verletzt haben. Und ihr Herz hat angefangen zu bluten und zu eitern und hat sie angerufen und hat gesagt, ich brauche den Onkel. Sag ich, wozu denn? Für was denn? Ich muss mein Herz mal so richtig wieder mal durchkneten lassen. Ja, komm vorbei. Ich sagte, nö, ich habe mir so vorgestellt, ein Jahr lang. Das könnt ihr mich begleiten. Und Annette und ich haben sie begleitet. Heute Nachmittag sind wir noch mal dort. Hey. Und es war eine junge Frau, die einfach gesagt hat, es ist mein Herz. Und egal, was ich erlebt habe, ich lasse es nicht zu, dass hier ein Eiterherd entsteht. Hast du so ein feines und gutes Herz? Und dann geht es hier weiter. Jesus sagte, das sind zwei Bereiche. Es ist oberflächlich, hat nicht die tiefen Wirkung. Und dann sagt Jesus, aber dann gibt es auch Herzensbereiche, die sind stachelig. Pflanzen mit Dornen, das erinnert an die Dornenkrone, ganz tiefe Verletzungen. Und die junge Saat wird erstickt. Leute, wenn man das so liest und weiß ein bisschen, wie die Mächte der Finsternis wirken, seht, das sind keine so oberflächlichen Verletzungen, die so mal beiläufig geschehen. Dornen sprechen von ganz tiefen, oh, es tut weh. Und die Saat wird erstickt, das heißt umgebracht. Es ist dieser Begriff, wenn man ein Kissen auf jemand legt, bis er nicht mehr atmen kann. Es gibt so tiefe Dinge in unseren Herzen. Und jeder hat seine Sozialisation, jeder hat seine Erlebnisse, jeder hat seine Bereiche, wo er bestimmte Dinge erlebt hat, wo wir letztendlich hineinkommen in dämonische Kontaminierung, wo es nicht nur Verletzungen sind unserer Seele, sondern wo der Feind uns attackiert und das, was Gott hineingelegt hat, ersticken möchte. Es sind tiefe, tiefe, unbereinigte Herzensprozesse. Hebräer 12, 15 sagt, da kann eine Wurzel der Bitterkeit entstehen. Wow. Das heißt, die Wurzel, die war nicht bitter, sondern die entsteht, die wird bitter. Und plötzlich geschieht es, dass du andere verunreinigst, sagt der Hebräerbrief, obwohl du das gar nicht möchtest. Ich habe doch nur gesagt, was sagt Jesus, aus dem Herzen herauskommen die Dinge, die auch andere verunreinigen. Und das wollte ich gar nicht. Ja, ich weiß, dass du es nicht wolltest. Aber wenn eine Wurzel der Bitterkeit in dir ist, dann wird es andere verunreinigen, weil eine Wurzel der Bitterkeit kannst du selber nicht mehr irgendwie behandeln, sondern du brauchst Hilfe. Und deshalb sagt hier der Hebräer, verpasst nicht Gottes Gnade. Psalm heißt es mal, sättige mich schon früh am Morgen mit deiner Gnade, dass ich anderen gnädig sein kann. Das bedeutet, wenn du dir selber nicht gnädig bist, wenn die Gnade in dir selber nicht ein fester Bestandteil wird der Quelle, kannst du anderen gar nicht gnädig sein. Und man kann dann, wenn solche Dornen und Stacheln in unserem Herzen sind, wenn Herzensbereiche erstickt werden, dann kann man letztendlich Emotionen gar nicht mehr selber steuern. Die Emotionen steuern einen unbewusst. Und Thessalonicher Brief drückt es so aus, dass letztendlich wir gefangen sind, den Willen, den man uns aufoktroyiert hat, seinen Willen, den Willen des Feindes, der in unserem Herz sich eingenistet hat, seinen Willen zu tun. Wir wollen das gar nicht, aber die Emotionen letztendlich, wo der Feind seine Erstickungskraft draufhält, sie steuern uns. Hey, wenn so falscher Same in deinem Herz ist, dann habe ich einen ganz einfachen Rat. Mach das, was du in deinem Gärtle jetzt machst, im Herbst, Unkrautjätung. Steht bei uns in der Nachbarschaft, wir wohnen ein bisschen so, wo um uns rum viele so, also noch ältere, ich bin aus eurer Blickwinkel auch älter, aber noch ältere Leute. Hey, und ich staune da, die sind so 80, Mitte 90, aber wie die laufen so und sind so wie so bedürftig, aber dann im Gärtle können sie knien, schon mal aufgefallen, gell? Und dann knien sie und boah, das muss raus und das muss raus und das. Und dann kommen sie kaum mehr hoch. Ja. Ich sage, Herr Sieber, ich helfe sie wie, oh. Aber hey, wenn man fürs Gärtle so eine Sorgsamkeit hat, wie viel mehr um dein Herz. Du musst diesen falschen Samen ausreißen. Du musst diesen Samen hinter dir lassen. Der blinde Bartimäus, ist dir schon mal aufgefallen? Ich liebe das immer, wenn so Predigten gehalten werden über Bartimäus, weil sie das Wichtigste, das Bartimäus tat, übersehen. Bei Bartimäus war nicht das Wunder, das er gesehen hat, sondern das Wunder war, dass er seinen alten Mantel zurückgelassen hat und gesagt hat, der gehört nicht mehr mir. Dieses Unkraut werde ich nicht mehr anziehen. Ich laufe jetzt nicht mehr mit der blinden Binde rum und mit dem Bettelmantel. Du musst es ausreißen, was in deinem Herzen ist, was der Teufel bringen möchte, um es zu ersticken. Wie sieht es in deinem Herz aus? Weißt du, drei Bereiche unseres Herzens: Oberflächlichkeit, keine tiefe Wurzeln, Ablenkung, sondern aber auch Dornen, Verletzungen, die wir nicht ausreichend durch seine Gegenwart bearbeiten. Ich weise noch mal ganz kurz auf das Seminar hin. Wir haben schon so über die Hälfte, jetzt glaube ich beinahe voll, auch ein paar von außen kommen noch. Ihr müsst euch anmelden. Ich möchte nur was dazu sagen. Das Seminar ist kein Allerheilmittel und wir sind keine Gurus, okay? Ich lade euch viel mehr ein. Seminar, okay. Aber meine Einladung von uns, die Einladung ist viel mehr das, was Jesus gesagt hat. Gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter, dein Herz mit Seminar, ohne Seminar. Jesus möchte an unser Herz ran. Eine Tiefe ruft zu der anderen Tiefe. Gib mir dein Herz. Und ich erzähle uns zum Abschluss noch so ein tiefer Herzensprozess aus der Bibel. Und zwar von den Emmaus-Jüngern. Manche Bibelausleger sagen, es könnten sogar zwei Frauen gewesen sein. Egal, waren es zwei jüngere Frauen oder Männer. Auf jeden Fall, diese Emmaus-Jünger sind deshalb bekannt, weil sie mit Jesus diesen Weg 14 Kilometer nach Emmaus laufen und die checken es nicht, dass es Jesus ist. Wisst ihr, aber die Geschichte sagt ganz am Anfang, warum die es nicht checken. Das heißt, sie waren bitter, enttäuscht in ihren Herzen, weil Jesus gestorben war und irgendwie konnten sie das nicht glauben mit der Auferstehung. Weißt du, da waren ein paar jüngere Teenies, die haben alles auf eine Karte gesetzt und man geht auch davon aus, dass sie bei der Kreuzigung dieses schreckliche Gräuel gesehen haben, was sie mit Jesus machen. Und das macht mit Kindern, mit Jugendlichen, hat einen tiefen, tiefen Impact. Und dann sagt dieser Typ, ich richte mein Reich auf und wer mir nachfolgt. Und dann geht der. Und es heißt, sie waren bitter, enttäuscht. Sie hatten ein Trauma erlebt. Sie waren völlig desillusioniert. Aber jetzt kommt der Jesus. Wisst ihr, 14 Kilometer, wie lange läuft man? Ihr von der Wandergruppe, ja? 3,5 Stunden, so hätte ich auch gesagt, 3, wenn man so walkt, 4. Und dann heißt es, und Jesus predigte ihnen die ganze Schrift, oh, ich wäre so gern dabei gewesen. 3,5 Stunden, die ganze Schrift vom Alten Testament. Er predigt alles, was es mit ihm zu tun hat. Hey, und wenn Jesus predigt, das muss doch irgendwie diese Erweckung, oder? Und es heißt aber, sie verstanden nichts. Wow. So tief kann Enttäuschung, Verbitterung, so tief können Prozesse in unserem Herzen gehen, dass das Wort Gottes, das solche Power hat, 60, 100-fach Frucht zu bringen, dass es an uns abprallt. Und dann heißt es, und das ist der interessanteste Vers in diesem Kapitel, und nur Lukas beschreibt uns ja diese Geschichte, ihre Augen wurden gehalten. Und dort ist dieses Wort sogar im Griechischen, ihre Augen waren gefesselt. Die haben das nicht absichtlich gemacht, sondern der Teufel hat diese tiefe Eruption in ihren Herzen ausgenutzt und hat gesagt, jetzt komme ich mit meiner Kraft hinein und ich fessle eure Augen. Und die gehen neben Jesus her und checken Jesus nicht. Aber ihr Profis, ihr wisst natürlich, irgendetwas regte sich in ihrem Herz, brannte nicht unser Herz, war da nicht eine Regung, als er mit uns redete? Aber immer noch haben sie es nicht gecheckt. Und dann nimmt Jesus alles auf eine Kante und auf eine Karte. Es heißt, und Jesus tat so, als würde er vorübergehen. Er lässt die zwei in ihrer Herzensregung und sagt, okay, ich predige den nächsten Sonntag weiter, okay? Ich weiß noch, als bei uns in der Konferenz, Stadthalle Korntal, war pickepacke voll, hat jemand aus Huddersfield gepredigt über diesen und Jesus tat so, als ob er gehen würde. Und dann ging der raus und dann hat er da zum Fenster rein gepredigt, hat so gewunken. Warum? Er hat abgewartet, dass wir das tun, was die Jünger getan haben. Sie nötigten Jesus. Sie schrien, Jesus, bleibe bei uns. Hey, wann hast du das letzte Mal Jesus über deinem Herz genötigt? Siehst du, ist Jesus so, ja, hast du heute wieder mal gehört, gell? Jesus tat so und sagt, machen wir nächsten Sonntag weiter. Sie sagten, nee, da war doch was in unseren Herzen. Und sie nötigen Jesus, bleibe bei uns. Und Jesus sagt, boah, ging noch mal gut. Es war mein Ziel, Freunde, dass ich bei euch bleibe. Und dann nimmt Jesus das Brot und er bricht es vor ihren Augen. Und dann heißt es, ihre Augen wurden aufgetan. Beides Mal im Passiv, ihre Augen wurden gefesselt durch dämonische Mächte und ihre Augen wurden jetzt aufgetan durch eine viel größere Kraft, durch die Kraft des Kreuzes. Wisst ihr, wenn wir das Abendmahl feiern, ist es kein so, haben wir mit ein bisschen Brot, ein bisschen Wein, sondern wir verkündigen des Herrn Sieg. Es hat eine Power, dieses Brot. Und dann wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, es ist ja Jesus, brannte nicht unser Herz. Ich bin auf der Landebahn. Ihr kennt meine 72-Stunden-Regel. Vielleicht regt sich heute Morgen irgendein bisschen was in deinem Herz. Du spürst heute wieder erneut, gib mir meine Tochter, gib mir meinen Sohn, gib mir dein Herz, lass mich daran. Vielleicht sagst du, wow, ich bin schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs. Also bei mir bringt 3/4 meines Herzens Frucht. Wow, super. Aber es geht darum, dass dein ganzes Herz Jesus gehört, mit allem Schmerz, mit allem, was da noch drin ist. Und dass Jesus dich ganz herzlich fruchtig machen möchte. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann gebt ihm euer Herz. Wollen wir Jesus nötigen und sagen, Jesus, das ist jetzt mehr als ja, gut, ein guter Vorschlag, sondern Jesus, hey, ich brauche dich in meinem Herz. Ich brauche dich, dass du mein Herz in deiner Hand hältst. Ich brauche dich, dass ich tiefer hineinkomme in diesen Strom. Und weißt du, wer schon mal Dinge erlebt hat, und das weiß ich schon aus viel auch Erfahrung und Seelsorge, manche Dinge, die mit uns geschehen sind, die machen es uns nicht gerade einfach, jemanden alles anzuvertrauen oder ganz in diesen Strom hineinzugehen. Deshalb ist Jesus so, er sagt, hey, okay, dann komm, fang wenigstens an, mir dein Herz zu geben. Dann schauen wir mal, musst du nicht gleich in den Strom, und dann geh tiefer hinein. Wenn du bis zu den Knöcheln warst, geh bis zu den Knien. Wenn du bis zu den Knien warst, geh bis zur Hüfte hinein. In diesen Strom. Komm, lasst uns unsere Augen schließen und noch einen kurzen Moment nehmen, wo der Heilige Geist nochmal ganz besonders in diesen Raum hineinkommt und in den Raum unserer Herzen. Heiliger Geist, darf ich dich bitten, dass du jeden von uns packst in der Stelle, wo wir stehen. So wie Hesekiel am Anfang einfach ein Zuschauer war, hat gehört, da ist ein Flüsschen und es fließt. Und dann hast du ihn genommen an der Hand und sagst, komm, geh mit mir, geh doch wenigstens mal bis zu den Knöcheln. Vertrau mir doch in deinem Herzen wenigstens eine Stufe weiter. Dann hast du ihn wieder an der Hand genommen. Vater, du siehst jeden hier im Raum, wo er steht, in seiner Herzenstiefe zu dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieses Werben, das wir durch die ganze Bibel finden, dass dieses Werben um unser Herz jetzt in diesen Raum kommt durch den Wind und die Bewegung deines Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm. Und ich möchte einfach ein Angebot machen, kurz und zackig, aber sehr prägnant. Wer heute einfach sagt, ich möchte mein Herz in einer tieferen Art und Weise oder erneut oder nochmal, ich möchte mein Herz Gott anvertrauen und in eine tiefere Intimität hineinkommen. Dann stehe jetzt ganz kurz in deinem Platz auf, dass ich für die beten kann, die das nochmal ganz festmachen wollen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass das Öl Heilung fließt, Herr. Dort, wo bestimmte Bereiche unseres Herzens so Macken abbekommen haben, Herr. Dass deine Gnade dieses Wunder vollbringt, dass wir zuerst gnädig sein können mit uns selber und dadurch auch mit anderen, Herr. Danke, dass keine Verwundung so groß ist, dass sie nicht durch deine Verwundung, die du am Kreuz für uns erduldet hast, dass wir diesen Tausch eingehen können, dass er unsere Schwachheiten, unsere Verletzungen getragen hat, dass da Heilung hineinkommt in unsere Herzen. Und ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst durch die Kraft des Kreuzes, wo bestimmte Bereiche unseres Herzens, unsere Emotionen gefesselt sind, dass diese Bereiche frei werden. Und ich spreche Freiheit aus, dass wirklich Fesseln in Emotionen, in euren Herzen, dass diese Fesseln jetzt abfallen. Warum? Weil ich habe das getan, was Jesus getan hat. Ich habe das Wort gebrochen. Ich habe das Wort ausgeteilt. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, öffne du die Augen. Gehaltene Augen, verhaltene Augen. Und ich segne auch ganz bewusst diejenigen, die immer wieder abgelenkt werden. Und ich spreche euch zu, was Paulus schreibt, wir kennen die Listen des Teufels. Lasst euch nicht ablenken. Und ich spreche euch zu, dass so wie wir unser Herz geben, so vielleicht unvollständig und so unvollkommen, Gott sieht es schon als ein gutes und feines Herz an. Und es wird geschehen, dass du immer tiefer hineinkommst. Dass wir Tiefgänger sind im Herzen Gottes. Aber es ist sogar am Anfang, da ist ein Platz, da ist ein Raum für dich. Und deshalb segne ich alle Herzensprozesse, dass wir da weitergehen. Und dass das Brennen heute nur eine Bestätigung ist von dem, was ihr unter der Woche erlebt. So sei es im Namen Jesu.
Gott sagt, die Zeit des Weglaufens ist jetzt vorbei.